hingehört und nachgefragt. Informationen und Kritik zu Fortpflanzungs- und Gentechnologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hingehört und Nachgefragt, dem Podcast des Genethischen Netzwerks. Heute geht es um das Thema Wasserschutz in der Landwirtschaft. Denn mit steigenden Temperaturen, längeren Dürreperioden und weniger Niederschlägen wird das Wasser für den europäischen Ackerbau immer wichtiger. Gleichzeitig sind Pestizide und Düngemittel zentrale Kontaminanten unserer Grund- und Oberflächengewässer. Pascal Sigura-Kliso ist Referent für Landwirtschaft und Lebensmittel im Genethischen Netzwerk und spricht heute mit Dr. Alexandra Kroll. Sie ist Expertin für aquatische Ökotoxikologie des Schweizer Ökotox-Zentrums. Alexandra Kroll beantwortet in dieser Folge unter anderem Fragen zu den europäischen Richtlinien zum Gewässerschutz sowie zu der Rolle von Glyphosat für die Gewässerökologie. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen, Alexandra Kroll. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben. Zu Beginn erstmal könnten Sie sich für unsere Hörerinnenschaft kurz vorstellen und berichten, in welchem Fachbereich Sie tätig sind.
Ich freue mich auch sehr, hier sein zu können. Ich bin gespannt auf das Gespräch. Mein Name ist Alexandra Kroll. Ich bin seit bald 5 Jahren tätig am Schweizerischen Zentrum für angewandte Ökotoxikologie. Wir beschäftigen uns mit den Auswirkungen von menschlicher Aktivität auf Gewässer, Sedimente und auch seit kürzerer Zeit auf Böden. Und ich selber bin in der Gruppe Risikobewertung tätig und setze mich mit eben der Risikobewertung von verschiedenen Chemikalien und auch Mikroplastik auseinander.
Der aktuelle Schwerpunkt unserer Printausgabe beschäftigt sich mit der Wasserknappheit in der Landwirtschaft. Dementsprechend würde uns erstmal interessieren, aus Ihrer Perspektive, welche Kontaminanten finden denn ihren Weg in unsere Gewässer über die Landwirtschaft?
Also das sind sicher die Düngemittel, die durch Ausschwemmung dann in die Gewässer gelangen, auch allgemein bekannt. Und dann eben die Pflanzenschutzmittel, die zur Anwendung kommen. Das hängt allerdings dann beim jeweiligen Wirkstoff auch sehr davon ab, was dieser für Eigenschaften hat. Manche bleiben gut in den Böden hängen, werden weniger stark ausgeschwemmt und andere sind gut wasserlöslich. Andere werden schnell abgebaut. Und dann natürlich auch die Tierarzneimittel, die zur Anwendung kommen und dann eventuell zum Beispiel durch die Gülle auf die Felder gelangen.
Und abgesehen davon andere Kontaminanten und vielleicht auch andere Ursachen, unabhängig der Landwirtschaft, die Sie als relevant einschätzen würden?
Also grundsätzlich gibt es natürlich viele Einträge in die Gewässer. Also je nach Umgebung sind Kläranlagen ein wichtiger Eintragspfad für Chemikalien. Das sind dann hauptsächlich Stoffe, die von uns ausgeschieden werden, zum Beispiel Medikamente, die wir eingenommen haben. Das sind Stoffe aus Reinigungsvorgängen zu Hause, die Waschmaschine zum Beispiel. Und ist der Eintrag natürlich von der Effizienz der Entfernung der Kläranlagen. Mikroplastik ist sicher auch immer wieder in aller Munde durch die Medienpräsenz. Industrieabwässer, die dann über die Kläranlagen behandelt werden, eingeleitet werden, sind ein Thema. Straßenabwässer darf man nicht vergessen. Da beschäftigen wir uns auch mit dem Schicksal und Effekten von Reifenabrieb beispielsweise.
Und Sie haben auch gerade Kläranlagen angesprochen. Sind die in der Lage, diese Kontaminanten teilweise rauszufiltern? Oder welche Substanzen können sie rausfiltern und welche nicht?
Das hängt ganz stark von den Substanzen ab, also wie gut diese biologisch abbaubar oder fällbar sind in den Kläranlagen und hängt dann natürlich auch, wenn man sich jetzt das EU-weit anschaut, von der Auslegung der jeweiligen Kläranlage ab. Also da gibt es auch eine gewisse Bandbreite innerhalb der EU. Wenn man an Partikel denkt, wie Mikroplastik zum Beispiel, hängt das auch einfach von der Partikelart ab und von der Auslegung der Kläranlage, hängt auch davon ab, wie das Verhältnis von Wasservolumen zu Kläranlagenauslegung ist. Und was immer wieder passiert, ist eben bei starken Regenereignissen, dass dann Wasser gar nicht behandelt werden kann, sondern dann über den Überlauf direkt ins Gewässer gerät. Was uns immer wieder ein Anliegen ist, ist auch zu diskutieren, welchen Einfluss Wirkstoffe aus Medikamenten haben. da wir diese in zum Beispiel, was Schmerzmittel betrifft, in hohen Mengen verwenden, ist hier auch, selbst wenn es eine gute Abbaubarkeit gibt, ein ständiger Eintrag gegeben, einfach in die Gewässer.
Und wie sieht es aktuell um die Sauberkeit unserer Gewässer aus, soweit Sie das einschätzen können?
Also grundsätzlich würde ich sagen, haben wir in den letzten Jahrzehnten ganz viel erreichen können, gerade was die Nährstofflast angeht. Was wir noch nicht einschätzen können, denke ich, ist die langfristige Auswirkung der Mischungen von Chemikalien, mit denen wir die Gewässer durchweg belasten, je nach Einzugsgebiet. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass wir auf einem guten Weg sind. Wenn man natürlich jetzt in der EU schaut und sich die Ziele, die Wasserrahmenrichtlinie festgelegt hat, anschaut, ist die EU im Schnitt noch von den selbst festgelegten Zielen recht weit entfernt.
Genau, direkt zu den Wasserrahmenrichtlinien oder grundsätzlich dem Vorschlag der EU-Kommission letzten Jahres zu der Änderung der Richtlinien zum Schutz unserer Gewässer. Darunter fallen ja die Wasserrahmenrichtlinien, die Umweltqualitätsnormen und die Grundwasserrichtlinien. Warum war diese Anpassung oder diese Veränderung oder warum ist sie notwendig und welche sind Ihrer Meinung nach die relevantesten Änderungsvorschläge, die vorgenommen worden sind?
Dazu möchte ich ganz kurz sagen, in welchem Bereich wir uns mit der Wasserrahmenrichtlinie beschäftigen und auch da beteiligt sind. Also eine unserer Aufgaben ist die Herleitung von Gewässerqualitätskriterien. Das machen wir für die Schweiz, aber sind auch immer wieder an Arbeitsgruppen auf EU-Ebene beteiligt, wenn es dann um Einzelsubstanzen geht und da neue Qualitätskriterien vorzuschlagen. Und die Regulation von Einzelstoffen über die Wasserrahmenrichtlinie erfolgt durch die damit verbundene Gewässerqualitätsstandardsdirektive, die EQS-Direktive, in der dann Stoffe im Anhang festgelegt sind. Und in der Zwischenzeit ist ein Teil dieser Stoffe, das waren hauptsächlich Pestizide, die zuerst reguliert wurden, schon gar nicht mehr auf dem Markt. Das heißt also, die Liste deckt nicht mehr die Stoffe ab, die aktuell relevant sind für die Gewässer. Das heißt also, es braucht eine regelmäßige Aktualisierung dieser Stoffe, auch eine Erweiterung, weil das im Vergleich, also wenn man sich überlegt, es gibt hunderte verschiedener Wirkstoffe in Pestiziden, aber nur ein sehr kleiner Teil ist eben durch diesen Anhang reguliert. Dann wurde eine Gruppenbewertung verschiedener Stoffe eingeführt. Also die PFAS sind da ein Beispiel. Für andere Stoffe hat man das diskutiert, aber noch nicht eingeführt. Und man hat auch neu überlegt, wie man die Gruppe der Pestizide mit einem Gesamtwert bewerten kann. Das heißt also, in die Erneuerung fließen neue wissenschaftliche Erkenntnisse und neue Konzepte ein. Und das ist jetzt also aus unserer Perspektive was Wichtiges, ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ich würde aber sagen, dass es auch immer noch Lücken gibt. Also was zum Beispiel das Zusammenwirken verschiedener Stoffe angeht, sind wir erst auf dem Weg und noch nicht auf dem Ziel angekommen. Gibt einen kleinen Einblick in unsere Perspektive.
Können Sie das vielleicht nochmal detaillierter erläutern, auch vielleicht bezüglich dieses Gesamtwertes der Pestizide, wenn Sie denken, dass da noch Anpassungen vorgenommen werden könnten?
Ja, also wir haben auch die Möglichkeit genutzt, das zu kommentieren. Also als jetzt die öffentliche Kommentierung möglich war, der überarbeiteten Direktive. Es ist so, dass ein Maximalwert von 0,5 Mikrogramm pro Liter vorgeschlagen worden war für Pestizide allgemein. Und wenn man sich überlegt, dass es Stoffe gibt, zum Beispiel wie die Pyretroide, die in extrem niedrigen Konzentrationen schon wirksam sind und im Vergleich zum Beispiel auch zu dem weit diskutierten Glyphosat, also um viele Größenordnungen potenter sind, wenn man so will, es einfach ein anderer und spezifischer Wirkmechanismus ist, dann würde also ein solcher Summengrenzwert dazu führen, dass eine Gruppe von Stoffen, die bei viel tieferer Konzentration schon eine frappante Wirkung haben, nicht adäquat berücksichtigt sind, wenn es keine Einzelgrenzwerte gibt für diese.
Also Sie würden vorschlagen, dass es dann einzelne Grenzwerte für die jeweiligen Pestizidarten gibt?
Das ist ja schon das aktuelle Konzept. Was man allerdings jetzt neu eingeführt hat, zum Beispiel für die PFAS, ist, dass man auch eine Gruppenbewertung macht anhand der relativen Wirksamkeit. Also das heißt, man hat einen Stoff innerhalb dieser Stoffgruppe festgelegt, der am besten dokumentiert ist mit toxikologischen Daten und hat dann alle anderen, die weniger gut dokumentiert sind, mit diesem verglichen, um zu sagen, um einzuordnen. Also ein anderer Stoff wäre jetzt zweimal weniger oder zweimal mehr, also stärker wirksam, und würde dann einen Qualitätsstandard festlegen anhand dieses Vergleiches, auch wenn der Datensatz nicht ausreichend ist. Und möglicherweise auch die Kapazitäten für den Vorschlag dieser Qualitätsstandards nicht ausreichend sind. Das ist ein Punkt, den ich ganz kurz erwähnen möchte, also was auch die Umsetzbarkeit der Neuerungen, der vorgeschlagenen Neuerungen angeht. Ich glaube, dass oftmals einfach die personellen Kapazitäten dem Ganzen Grenzen aufzeigen sozusagen, also viele Dinge nicht verunmöglichen im Prinzip, was man auch gesehen hat zum Beispiel bei den nationalen Aktionsplänen. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn man hingeht und für Gruppen wie die Pyrethroide zum Beispiel oder die Neonicotinoide oder andere Wirkstoffgruppen dieses Konzept einführt, dann kann man auch für Wirkstoffe, die vielleicht keinen ganz robusten Datensatz haben, eine relative Einschätzung. Ich denke, das ist ein großer Vorteil und in diese Richtung sollten wir, denke ich, weitergehen.
Und wirkt sich die Toxizität der einzelnen Substanzen auch unterschiedlich aus, wenn sie in Agglomeraten zum Beispiel auftauchen? Ich musste da zum Beispiel an diese Pestizidcocktail denken, die immer wieder in der Landwirtschaft kritisiert werden. Ist das auch in der Gewässerökologie? Spielt das dort auch eine Rolle?
Also ein ganz wichtiger Aspekt ist es definitiv. Ich möchte ganz kurz dazu ausholen, also wenn wir Daten aus der Schweiz angucken, aus einem Spezialmessprogramm in Kleingewässern, dann sieht man, dass aufgrund der Mischung von Substanzen zum Beispiel die kleinen Krebsgemeinschaften sich über viele Monate gar nicht erholen können, weil durch die sukzessive Anwendung verschiedener Wirkstoffe immer wieder ein Stress entsteht und eben eine Erholung dann gar nicht mehr möglich ist. Und diese wird zum Beispiel in der, so wie wir im Moment die Zulassung machen von Pflanzenschutzmitteln oder auch von Bioziden, das wird nicht berücksichtigt, sondern das ist ja eine Einzelstoffanalyse für eine konkrete begrenzte Anwendung. Und in der Bewertung der Gewässer gibt es bis jetzt keine, es ist bis jetzt nicht vorgesehen. Dieser Grenzwert für Pestizide allgemein ist jetzt eben der erste Ansatz, dass man sagt, man will auch die Mischung berücksichtigen.
Sie haben gerade diese Krebstiere zum Beispiel angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass die Toxizität sich verändert oder dass sie unterschiedlich bewertet wird, wenn man sich Tiere zum Beispiel anguckt oder Menschen oder Pflanzen. Anhand von was wird da der Richtwert dann gesetzt?
Also jetzt in Bezug auf den Gewässerschutz gibt es da ein anderes Vorgehen, andere Guidance-Dokumente als zum Beispiel für die Zulassungsverfahren. Grundsätzlich braucht man, um eine Bewertung durchzuführen, Daten zu Lebewesen, die verschiedene Lebensweisen im Gewässer repräsentieren. Also man würde sich zum Beispiel Algen anschauen oder Wasserpflanzen, die als Primärproduzenten gelten, also die eben die Sauerstoffproduktion sicherstellen und die primäre Biomasse produzieren. Dann schaut man sich die nächste Ernährungsstufe an. Das wären eben Kleinkrebse, die dann sich von Algen ernähren. Und dann geht man noch eine Ernährungsstufe höher. Das wären dann Fische, die sich dann wiederum je nachdem von Algen, aber auch von Krebstieren ernähren, sodass man versucht, eine kleine Nahrungskette abzubilden und anhand derer versucht man dann die möglichen Auswirkungen einer Substanz im Ökosystem abzubilden. Das hat natürlich große Einschränkungen und Unsicherheiten und aufgrund dessen benutzt man, wenn man dann so einen Grenzwert vorschlägt, auch sogenannte Sicherheitsfaktoren. Also das heißt, wenn ich jetzt sehe, der Fisch, der ist jetzt am empfindlichsten gewesen bei den verschiedenen Tests, die man gemacht hat, dann würde man die Konzentration verwenden für den Fisch, aber noch Sicherheitsfaktoren zusätzlich, weil man sich bewusst ist, das ist jetzt nur diese eine Fischart. Da können also noch andere Arten sein, die sensitiver sind. Und es gibt viele andere Parameter in der Umwelt, die wir nicht abbilden können.
Und wo befindet sich gerade der Beschluss, wenn man sich die verschiedenen Gremien der EU-Ebene anguckt? In welcher Phase befindet sich der Beschluss derzeit?
Also das Parlament hat den Entwürfen zugestimmt und hat tatsächlich auch noch Neuerungen eingeführt, die so in der Konsultation nicht vorgesehen waren. Jetzt müssen die Mitgliedstaaten noch zustimmen.
Und das kann sich dann noch Monate ziehen?
Das weiß ich tatsächlich nicht, wie da die Timeline ist, also bis wann die Zustimmung erfolgen muss.
Und genau, in der EU wurde jetzt auch die erneute Zulassung von Glyphosat diskutiert und erstmal im Oktober wurde da keine Einigung gefunden. Nichtsdestotrotz ist es relativ wahrscheinlich, dass es zu einer Wiederzulassung von Glyphosat auch kommt für die nächsten 10 Jahre. Was halten Sie von dieser Zulassung und denken Sie, dass Glyphosat auch eine Bedrohung für unsere Gewässer, für unsere Gesundheit darstellt?
Also ich finde das wirklich ein ganz spannendes Thema, muss ich sagen. Das extrem vielschichtig ist und auch zeigt, finde ich, welchen Einfluss auch die Gesellschaft haben kann. Also wie viel politischer Wille in der Bevölkerung entsteht, wie viel tatsächlich bewegt werden kann und welche Auswirkungen das auch auf die Entscheidung des Parlaments hat. Und da möchte ich ganz kurz erwähnen, dass ich es ganz interessant fand, dass das Parlament den Wert, das ist jetzt nochmal aus Sicht Gewässerschutz, den Grenzwert für Glyphosat auf den Grenzwert für Gewässer, die für Trinkwassernutzung verwendet werden, herabgesetzt hat. Also der eigentliche Wert, der vorgeschlagen worden war für allgemeine Gewässer, war bei 86 Mikrogramm pro Liter. Und das Parlament hat gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass auch alle anderen Gewässer, egal ob für Trinkwassernutzung oder nicht, nur bei 0,1 Mikrogramm pro Liter liegen in der Glyphosat-Konzentration. Das ist wirklich eine starke Entscheidung. Das haben wir auch aus der Schweiz heraus mit Spannung und Interesse verfolgt. Also aus meiner Perspektive ist Glyphosat weniger auffällig, wenn ich mir das in der Zusammenschau anschaue mit vielen anderen Stoffen, die wir schon bewertet haben, die in der Landwirtschaft relevant sind. Es gibt sicher Unsicherheiten, das hat die EFSA ja auch konstatiert. Also es gibt Datenlücken, die aber auch dadurch entstehen, dass für bestimmte Aspekte noch keine Richtlinien vorliegen. Also zum Beispiel wissen wir nicht, wie man die Auswirkungen auf Biodiversität robust bewerten kann. Dafür haben wir keine Bewertungsrichtlinien. Also es gilt nicht nur für Glyphosat, es gilt auch für alle anderen Stoffe. Und wenn ich mir die Auswirkungen in den Standardtests anschaue auf Gewässerorganismen oder auch andere Organismen, dann ist Glyphosat recht weit ab von Stoffen, die spezifische Wirkmechanismen haben, wie Insektizide zum Beispiel. Das heißt, aus der Effektbewertung heraus finde ich den Stoff viel weniger kritisch als andere. Was eine große Rolle spielt, ist die verbreitete und hohe Anwendung. Das ist ja eins, also ich glaube, Größenordnung ein Drittel aller Anwendungen sind enthalten Glyphosat. Und das ist ein Aspekt, den wir in der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln nicht berücksichtigen. Also weder in der Schweiz noch in der EU. Also die Zulassung basiert auf einem Feld, auf dem nach Zulassungsvorschrift angewendet wird. Jetzt ist es so, dass Glyphosat ein Stoff ist, der nicht sehr mobil ist. Er bildet Abbauprodukte in der Umwelt, die aber auch durch andere Stoffe entstehen können, also nicht nur durch Glyphosat. Und jetzt ist die Frage für uns als Gesellschaft, oder wie wollen wir damit umgehen? Ein Stoff, der so breit angewendet wird, der vielleicht toxikologisch, zumindest im Umweltbereich, nach Datenlage gar nicht so kritisch ist wie andere, bei dem man aber nicht weiß, aufgrund der breiten Anwendung, gibt es denn doch Auswirkungen möglicherweise auf die Biodiversität? Und da gibt es ja verschiedene Veröffentlichungen, die auch kritisch diskutiert wurden, die diesen kausalen Zusammenhang innerhalb ihres Datensatzes gesehen haben. Und für mich ist das also eigentlich eine Plattform, auf der wir diskutieren könnten, wie wir in Zukunft die Zulassung gestalten möchten. Und es gibt EU-Projekte zum Beispiel, an denen wir auch beteiligt sind. Ein großes ist das Projekt PARC, das sich damit auseinandersetzt, wie in der Zukunft die Risikobewertung aussehen kann von Pflanzenschutzmitteln. Und eine Idee, die darin bespielt wird sozusagen, ist, dass man die Risikobewertung nicht auf diese, also nicht kleinräumig betrachtet, Feld, kleines Gewässer, sondern sich eine Landschaft anguckt oder ein Einzugsgebiet anguckt und dann die Wirkungen, die möglichen Auswirkungen bewertet.
Ja, Sie hatten ja Glyphosat jetzt auch im direkten Vergleich zu anderen Wirkstoffen genannt, wo Sie sagen, dass vielleicht auch eher eine stärkere Risikobewertung folgen müsste, wie zum Beispiel Neonicotinoide oder andere Insektizide. Aber nichtsdestotrotz haben die ja in der Anwendung gar nicht so eine starke Überlappung, weil die einfach für unterschiedliche Anwendungsbereiche genutzt werden. Und wenn man jetzt Glyphosat vom Markt nehmen würde, also es gibt ja doch viele unterschiedliche Bewertungen, zum Beispiel von der Internationalen Agentur für Krebsforschung, dass die Substanz krebserregend ist oder dass sie schädlich sein könnte. Wenn man die vom Markt nehmen würde, würde das nicht dazu führen, dass man sich eventuell dann über die darauf, also danach einsetzbaren Pestizide oder Herbizide in dem Fall dann mehr auf die gesundheitlichen Folgen achtet?
Also ich glaube, das sind jetzt gerade verschiedene Themen. Also viele Daten kommen ja auch sind in den USA erhoben. Haben ja die Gerichtsprozesse auch hohe Wellen geschlagen, in denen es um die Auswirkungen von Glyphosat auf Kinder ging. Und das sind aber auch Anwendungen, die im Privaten geschehen können. Das heißt also, das Glyphosat wird nicht nur professionell angewendet, sondern ist auch erhältlich in Privatanwendungen. Das heißt also, man kann in seinem Kleingarten, wie auch immer, je nachdem, wie das in welchem Land, wo auch immer auf dem Globus reguliert ist, kann man das privat anwenden. Da muss natürlich bei der Zulassung davon ausgegangen werden, dass das zulassungskonform angewendet wird. Man kann sich überlegen, ob man grundsätzlich die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im privaten Bereich verbieten möchte. Einfach um die Bevölkerung auch vor möglicherweise falscher Anwendung zu schützen. Auch Biozidprodukte sind für den Heimgebrauch erhältlich, in denen Insektizide zugelassen sind, die zum Teil als Pflanzenschutzmittel nicht mehr zugelassen sind. Das heißt also, auch das ist wieder eine gesellschaftliche Frage. Was haben wir da für Schutzziele? Was ist uns in dem Moment wichtig? Also wenn ich jetzt das Biozidprodukt gegen Ameisen kaufe, in dem ist ein Pyrethroid drin, das in der Landwirtschaft nicht mehr eingesetzt werden will, warum möchte ich das als Gesellschaft so stehen lassen? Warum akzeptieren wir das? Und das sind Fragen, die ich persönlich viel wichtiger finde, als zu überlegen, ob das Glyphosat für den professionellen Gebrauch nochmals zugelassen wird. Also ich finde es persönlich sehr schade, dass diese Substanz so viele Ressourcen bindet für Diskussionen, die ich finde, die in anderen Bereichen auch und viel wichtiger, viel dringender auch geführt werden müssten.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr starke Auswirkung hat, wenn man den Gebrauch beeinflussen kann.
Ja, was mir gerade noch einfällt, Sie hatten noch gefragt wegen Ersatzprodukten. Also das ist natürlich was wir immer wieder beobachten. Also sobald eine Substanz, die eine bestimmte Nische abdeckt auf dem Markt, entfällt, rücken andere Substanzen nach. Das ist auch nicht nur im Pflanzenschutz so, das ist auch bei anderen Anwendungen so. Also wenn man an die Weichmacher denkt, zum Beispiel haben wir auch immer wieder diese regrettable Substitutes sozusagen, wo dann Substanzen verboten werden für einen bestimmten Einsatz und dann andere nachrücken, die möglicherweise ähnliche oder auch noch weitreichendere negative Auswirkungen haben.
Und genau, zu dem Verbrauch oder zu der Einschränkung des Gebrauchs der Pestizide wollte ich nochmal fragen. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das innerhalb von Deutschland oder der EU oder vielleicht auch Amerika eine wichtige Debatte ist. Aber wenn es dann zur Zulassung von Pestiziden in anderen Ländern geht, wo sie vielleicht auch sehr weit davon entfernt sind, diesen Gebrauch zu reglementieren, macht es da vielleicht Sinn, vorher schon zu sagen, okay, man verbietet Glyphosat oder man verbietet einen anderen Wirkstoff?
Also Sie sprechen jetzt den Export an in Länder, die eine weniger stringente Regulation haben.
Und wo es auch schwerer ist.
Ich bin keine Juristin. Also ich könnte mir aber vorstellen, dass ein generelles Verbot der Produktion einer Substanz also in die Regeln, die wir für die freie Marktwirtschaft uns gegeben haben, eingreift und auch in die Entscheidungshoheit der jeweiligen importierenden Länder. Das heißt nicht, dass ich das nicht richtig finde. Also ich finde es auch sehr schwierig, dass wir auf dem europäischen Kontinent Substanzen produzieren, die wir untersagt haben für die professionelle Anwendung, die aber, ich sag mal grob, im globalen Süden tägliche Anwendung finden und die Fachkräfte nicht entsprechend ausgebildet sind und auch nicht entsprechend geschützt sind, wenn sie diese Stoffe dann trotzdem anwenden. Also ich kann mich gut erinnern an eine Doktorarbeit, die hier an der EAWAG gemacht wurde, zu Daten, wo eine Datenerhebung auf Costa Rica zum Beispiel durchgeführt wurde, die gezeigt hat, dass eben Pflanzenschutzmittel zu Risiken führen, zu Umweltrisiken, also nicht humantoxikologische Risiken, die schon hier seit langer Zeit keine Rolle mehr spielen. Und das ist natürlich eine ethische Grundfrage, wie wir uns da als Gesellschaft positionieren wollen. Und wir müssen uns natürlich auch bewusst sein, dass wir diese Stoffe reimportieren, wenn wir dann eben Gemüse und Obst aus diesen Ländern hier konsumieren.
Sie sind ja auch zuständig für die Bewertung von bestimmten Unternehmen anhand von gewissen ethischen Richtlinien, soweit ich darüber richtig informiert bin. Können Sie vielleicht ein bisschen ausführen, was da genau Ihre Arbeit ist, beziehungsweise welche da die Richtlinien sind und auch den Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben, oder vielleicht das als nächste Frage dann?
Genau, also das ist eine Tätigkeit, die ich unabhängig von meiner Anstellung am Ökotox-Zentrum durchführe. Das ist ein Ethikkomitee, ein unabhängiges Ethikkomitee, das für Arete arbeitet. Wir sind eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus verschiedenen Fachbereichen und haben einen Bewertungskatalog im Prinzip, der sich über 5 verschiedene Bereiche erstreckt. Zum Beispiel, wie ist die soziale und ökologische Relevanz für die Gesellschaft? Wie ist die Produktion aufgebaut? Werden natürliche Ressourcen geschützt? Wie ist das Geschäftsmodell aufgebaut? Solche Dinge schauen wir uns aus der Perspektive Nachhaltigkeit an, jeweils mit unserer jeweiligen Fachexpertise. Und bei Arete gibt es dann ein Team von Analysten, die Firmen vorbereiten, die Informationen zur Verfügung stellen. Und unsere Aufgabe ist dann, diese Informationen aus ethischer Perspektive zu bewerten.
Und was meinen Sie genau mit ethischer Perspektive?
Ethik ist natürlich hat dynamische Inhalte, ist das, was wir in unserer Gruppe uns in Form von Diskursethik erarbeitet haben und versuchen so gut wie möglich den Zeitgeist unserer Gesellschaft, so wie wir den wahrnehmen, zu vertreten. Wir passen aber auch die Kriterien laufend an, also haben zum Beispiel jetzt auch aktuell die Regulation zu neuen genetischen Methoden bei der Pflanzenzüchtung besprochen. Wir setzen uns immer wieder mit Atomkraft auseinander, also müssen wir unsere Meinung dazu anpassen, welchen ethischen Standpunkt sollten wir vertreten, sozusagen, genau.
Und kommt es da auch zu der Beurteilung von Agrarkonzernen, Chemiekonzernen, Pestizidproduzenten?
Selten, aber immer mal wieder kommen auch solche Unternehmungen auf den Tisch. Ja, das ist, da sind natürlich die, im Prinzip geschieht eine Vorauswahl. Also wir bewerten nicht sämtliche börsenkotierte Unternehmen, sondern durch die Analysten geschieht eine Vorauswahl von Unternehmen, die das Potenzial haben, eine gute nachhaltige Bewertung zu erhalten. Und ja, gerade was die Nutzung oder die vielleicht eher auch die Ausbeutung natürlicher Ressourcen angeht, sind natürlich solche Unternehmungen eher prädestiniert, dort nicht gut abzuschneiden. Das ist klar. Deshalb sind die auch eher selten in der Bewertung. Genau. Und also da ist halt also unser Auftrag, gut zu unterscheiden, also welche Unternehmungen verhalten sich rein legalistisch, also folgen dem Minimum, was an jeweils herrschender Regulatorik angewendet werden muss, oder sieht man da Innovationspotenzial, also wie geht die Unternehmung mit dem eigenen Geschäftsmodell um?
Und Sie haben ja auch gerade die neue Gentechnik oder die Verfahren der neuen Gentechnik angesprochen. Dazu gibt es ja auch gerade einen Gesetzesentwurf der EU-Kommission, der in den Verhandlungen liegt. Denken Sie, dass wenn der durchgeht, dass dadurch eventuell auch die Pestizidproduktion oder Anwendung steigt und das somit auch negative Konsequenzen auf die Gewässer haben kann?
Also ich sehe jetzt gerade keinen kausalen Zusammenhang, also wie die angedachte Regulierung die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln erhöhen sollte in direkten kausalen Zusammenhang. Also es geht ja mehr darum, also um die Kennzeichnungspflicht, oder? Also von Pflanzen, die zum Beispiel mit der CRISPR-Cas-Methode hergestellt wurden, die ja kein Fremdmaterial, also keine fremde DNA enthalten, sondern bei der einfach eine Neustrukturierung der Organismen eigenen DNA hervorgerufen wurde, um Mutationen zu erzeugen, die vorteilhafte Eigenschaften mit sich bringen. Also zum Beispiel eine bestimmte natürliche Resistenz oder Robustheit. Und das ist ja was auch mit anderen Züchtungsmethoden seit langer Zeit im Prinzip durchgeführt wird. Und insofern könnte ich mir eher vorstellen, dass wenn es da eine Vereinfachung gibt, dass wir vielleicht sogar eine Verschnellerung sehen von dem Einführen von Nutzpflanzen, die gute Resistenzeigenschaften mit sich bringen. Aber das ist wirklich in Klammern gesagt, weil ich eben keine Expertin bin in dem Bereich.
Dann soweit vielen Dank für das Gespräch, Alexandra Kroll. Ja, es hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank Ihnen.
Das war das Interview mit Dr. Alexandra Kroll zum Gewässerschutz in Europa. Und geführt hat das Interview Pascal Segura-Kliso vom Genethischen Netzwerk. Mehr zum Thema findet ihr in unseren Shownotes und auf unserer Webseite www.gen-ethisches-netzwerk.de. Wenn ihr Feedback für uns habt oder Fragen, schickt uns die gern an die E-Mail-Adresse podcast@gen-ethisches-netzwerk.de. Das Genethische Netzwerk ist ein gemeinnütziger Verein. Wir sind für die unabhängige kritische Arbeit, zu der auch dieser Podcast gehört, auf Spenden von Einzelpersonen angewiesen. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch als Dankeschön eine kleine Spende da. Das geht ganz einfach online unter gen-ethisches-netzwerk.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.